Und liebe Geschwister, lasst uns zum Abschluss von diesem Sonntaggottesdienst den 111. Psalm betrachten. Psalm Nummer 111. Wir lesen ihn komplett. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Herr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Wir wollen der Frage nachgehen, warum unser Leben oftmals nicht so aussieht, wie dieser Psalm es beschreibt. Also wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme, dann ist mein erster Satz nicht unbedingt, dass ich sage, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, jetzt im Rate unserer kleinen Familienversammlung zum Beispiel, sondern oftmals beschwert man sich über manches, was nicht so gut lief, über den Stress auf der Arbeit, über unfreundliche Kollegen und so weiter. Und dieser Psalmist konnte singen, lag es vielleicht an seinen Umständen. Als ich darüber nachdachte, blickte ich auf das allererste Wort, mit dem der Psalm anfing, Halleluja, und ich war überrascht, welche Tiefe sich allein in diesem Wort findet. Das Wort Halleluja bedeutet, lobt alle Gott, oder man könnte es auch übersehen, lasst uns Gott loben. Man sieht dieses Jahwe oder Jahwe hinten, ja, Halleluja sind eigentlich zwei Wörter im Hebräischen. Und als ich in ein Wörterbuch blickte, war ich erstaunt, dass in der Bibel so viel Kunstreiches versteckt ist, dass man oft nicht bemerkt, weil man entweder nicht gründlich liest oder den hebräischen Text nicht so genau kennt, weil wir auch kaum einen hier haben, der Hebräisch kann. Und ich möchte ein paar Ergebnisse mitteilen, die schon einmal meine Perspektive auf diesen Preis der Gottesgnade verändert haben. Zum Beispiel kommt das erste Mal Halleluja in der Bibel im Psalm 106 vor. Ich habe aus dem Gefühl gedacht, Halleluja ist so ein typisches Psalmwort, das kommt doch bestimmt die ganze Zeit vor. Tatsächlich relativ spät hinten bei den letzten Psalmen. Und ab Psalm 107 fängt das fünfte Buch der Psalmen an. Man weiß vielleicht, dass die Psalmen sich auch in fünf Bücher aufteilen, so war das im Hebräischen vorgesehen. Man kann sich das vorstellen wie fünf Gesangbücher. Sie haben auch immer unterschiedliche Schwerpunkte. Das erste Buch ist die Einleitung. Ein Buch dreht sich vor allem um Leidenslieder. Und das letzte beschäftigt sich mit dem Gotteslob. Und hier finden sich Blöcke oder ganze Ansammlungen an Halleluja-Psalmen. Zum Beispiel hört der Psalter auch mit dem Wort Halleluja auf. Psalm 150 überfließt förmlich vor Halleluja-Rufen, lobt unseren Gott mit allen Instrumenten und mit Liedern und Bewegungen und alle möglichen finden sich dort. Und hier die Psalmen 111 bis 117 sind der erste Halleluja-Block. Es sind sieben Psalmen, die sich um das Wort Halleluja drehen. Sieben Halleluja-Psalmen, die auch ganz besonders angeordnet sind. Hier steht keiner an falschen Platz. Zum Beispiel hat Psalm 111 am Anfang ein Halleluja, den haben wir jetzt gelesen. Psalm 112 ebenfalls am Anfang. Psalm 113 zu Beginn und zum Schluss. Psalm 114 dann gar keins. Und Psalm 115, 116 jeweils ein Halleluja zum Schluss. Und Psalm 117, auch der kürzeste Psalm, oder das kürzeste Kapitel der Bibel, hat dann zwei Halleluja's zu Beginn und zum Schluss. Was ich hier also finde, ist eine symmetrische Struktur. Sie hat auch einen Fachbegriff Chiasmus. Es geht nicht darum, dieses Fachwort zu wissen. Es geht darum, dass hier etwas kunstreich angeordnet wurde, um etwas zu unterstreichen. Und zusätzlich kommt noch, dass Psalm 111 und 112 in einem Merkreim angeordnet sind. Das ist eine sogenannte akrostische Struktur, schon wieder ein Fachwort, ich verspreche, es bleibt beim letzten. Das meint damit, dass jede Silbe oder jede Zeile hier im Hebräischen mit den Buchstaben des Alphabets anfängt. Also ich möchte einfach das vorführen. Halleluja. A. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen. B. Im Rate der Frommen und in der Gemeinde. C. Groß sind die Werke des Herrn. Nur im Hebräischen, dann entsprechend mit den hebräischen Buchstaben Aleph, Bet und so weiter. Und das erste Wort jeder Zeile fängt eben mit A, dann B, C und so weiter. Es ist sozusagen ein ABC. Man kann sich richtig gut vorstellen, wie eine Mutter, die ihren Kindern so Bibelverse zum Auswendiglernen gibt, gesagt hat, erzählt doch mal den ersten Halleluja-Psalm. Und das Kind sagt, ich habe versucht, das so ein bisschen zu übersetzen, aus ganzem Herzen danke ich dem Herrn, beim Rate der Frommen und in der Gemeinde. Zentral sind alle Werke Gottes. Der wird Freude haben, der sich erforscht. Und er konnte so richtig gut sehen, habe ich jetzt eine Zeile vergessen oder nicht. Es ist eine Gedächtnisstütze, die hier versteckt ist. Das nutzen wir bis heute, wenn wir mit Kindern oder an ein paar Kinderlieder denken, zum Beispiel 1, 2, der Herr ist treu, 3, 4, er ist bei mir, so ein Zählreim. So etwas Ähnliches findet sich hier. Und wie gesagt, der Gedanke dahinter ist eine doppelte Struktur. Erstens konnte die Mutter dann auch sagen, okay, was ist mit dem zweiten Halleluja-Psalm? Das ist dann Psalm 112, der eigentlich die Antwort ist. 111 blickt quasi aus Gottes Perspektive auf seine Beziehung mit seinem Volk. 112 aus der Beziehung des Frommen zu seinem Gott. Da gibt es viele Verse, die könnte man so nebeneinander legen, die ergänzen sich. Und jetzt kommt aber etwas ganz Spannendes. Alle sieben, das Wort Halleluja ist sozusagen fast exklusiv im fünften Buch der Psalter zu finden. Übrigens auch sonst nirgendwo mehr im Alten Testament. Und nur noch an einer anderen Stelle im Neuen Testament, da kommen wir dann zum Schluss. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Es gibt aber ein Wort, das in diesen sieben Halleluja-Psalmen nicht vorkommt. Das ist nämlich der Tempel oder Haus des Herrn. Und auch, wie ich schon gesagt habe, es sind ja jeweils drei Psalmen mit einem Halleluja. In der Mitte, der 114. hat keines. Der spricht vom wundersamen Auszug Israels aus Ägypten. Und interessanterweise sind es aber alle sieben Psalmen, weil sie eben nicht auf den Tempel blicken. Zum Beispiel heißt es nicht, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Tempel. Bruder Dietrich Epp hat heute Morgen so einen schönen Psalm zusammengefasst für uns oder eingeführt uns, der von dem Gottesdienst im Tempel gesprochen hat. So viele verschiedene Perspektiven. Wie sieht Gottesdienst im Tempel aus? Hier sind sieben Verse voller Lobpreis, offensichtlich eine Steigerung des Lobpreis, aber kein Tempel. Das lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass diese Psalmen entstanden sind, als es gar keinen Tempel mehr gab. Also zum Beispiel in der babylonischen Gefangenschaft oder in den ersten Jahren, wo schon die Rückkehr möglich war, aber der Tempel noch nicht wiederhergestellt war. Und interessant ist, dass jemand anfängt, genau da, wo eigentlich das wichtigste Objekt meines Gottesdienstes fehlt, anfängt Halleluja zu singen. Das heißt, der gesamte Psalterbuch ist eigentlich auch ein Wachstum des Volkes Israel, wie es in Gottes Lob und Gottes Preis wächst, obwohl viele Umstände eigentlich dagegen sprechen. Und ich glaube, das ist genau ja, unsere Ausgangsfrage. Wie kann ich wachsen in Lob und Dankbarkeit Gott gegenüber? Und ich möchte einfach zwei Thesen vorstellen, die auch dieser Psalm anspricht, wie wir in Dankbarkeit und Lob wachsen können. Die zwei Thesen sind erstens, wir müssen aufs Neue entdecken, dass wir unter der liebenden Fürsorge eines souveränen Königs sind und zweitens, dass dieser König eine unzertrennliche Bundesbeziehung zu seinem Volk geschlossen hat. Man könnte jetzt sagen, wollte ich das jetzt so kompliziert wie möglich ausdrücken. Ich hoffe nicht und ich versuche das auch zu erläutern und auszuführen, was ich damit meine. Wie besingt dieser Psalm, das ist der erste Punkt, die liebende Fürsorge von Gott als einem souveränen König? Und die Frage oder andersrum aus unserer Perspektive gefragt oder geblickt ist das so, es kann sein, dass ich deswegen zu wenig Gott lobe und Gott danke, weil ich nicht erblicke, was Gott für mich getan hat. Ich habe heute in der Mittagspause das Buch von Solzhenitsyn angefangen zu lesen. Ein Tag im Leben von Ivan, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel weitergeht. Aber er schildert hier die Lagerhaft in der Sowjetunion. Und es ist offensichtlich ein autobiografischer Bericht, weil Solzhenitsyn war selber im Lager, in dem also sibirischen Gefangenenlager oder Gefängnis dort in Sibirien inhaftiert, viele Jahre. Und er konnte viele Evangeliumschristen oder Baptisten beobachten. Und in diesem Buch schildert er die. Und da war eine interessante Schilderung von jemandem, den er beobachtet und feststellt, ihm geht es eigentlich am allerschlechtesten, aber er freut sich. Obwohl, wer weiß schon, wie es seiner Familie ergeht. Wer weiß schon, ob er morgen noch genug zu essen hat. Wer weiß, wie er heute noch bei minus 27 Grad arbeiten kann. Und das war genau diese Situation, die auch Israel gehabt hat. In Babylon sind sie doch hoffnungslos unterlegen, könnte man meinen. Aber sie fangen an, Gott zu loben. Und unser Psalm blickt da genauer drauf, auf diese Fürsorge Gottes und fängt an, diese zu loben. Blicken wir genauer auf die Verse 4 bis 6. Dort heißt es, er oder Gott hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe aller Völker. Was hier stattfindet, ist eine kurze Zusammenfassung der israelischen Geschichte. Ja? Gott hat Israel durch ein Wunder befreit. Eigentlich war das sogar ein Wunder, dass es Israel überhaupt gibt. Denn der Erzvater Israels, Isaac, war eine reine Wundergeburt. Da hat ein altes, sehr altes Ehepaar diesen Sohn bekommen. Alles in Israels Geschichte ist eigentlich ein Wunder. Genauso auch der Auszug aus Ägypten. Genauso die Versorgung in der Wüste. Genauso die Eroberung Kanaans. Und genau darauf blicken diese drei Verse hier. Er denkt auf ewig an seinen Bund, er lässt verkündigen seine Taten, er gibt ihnen Speise, das ist ein Blick auf Manna, er gibt ihnen das Erbe der Völker, das ist ein Blick auf diese Eroberung Kanaans. Und die gläubigen Israeliten konnten zurückblicken und sagen, trotz aller widrigen Schläge, diese Schläge, das wissen wir aus unserer Geschichte, aus vielen tausend Jahren Geschichte, kommen von einer liebenden Hand. Blicken wir doch genauer drauf. Gott führt sein Volk, er ist mitten unter seinem Volk. Das erste Mal, dass Gott wirklich mitten unter einem Volk lebt und wo? Mitten in der Wüste. Wüste heißt Trockenheit, Wüste heißt unbequem, Wüste heißt Hitze, Wüste heißt wenig Wasser. Das waren keine guten Umstände. Aber rückblickend konnten die Israeliten erkennen, eben, es ist der gnädige und barmherzige Gott, der mit uns war, der uns hier versorgt hat, der uns da in dieser Wüste Speise gegeben hat. Diese schmerzenden Schläge, die wir oft in unserem Schicksal, wenn ich so sagen darf, in unserem Leben erfahren, dann können wir im Glauben darauf blicken. Sie kommen von der Hand eines liebenden Gottes. Das war immer so in der Geschichte Gottes, dass Gott mit seinem Volk immer im Leid war. Und wenn wir später dann blicken und die Propheten die Bestrafung ankündigen, teilweise auch beklagen, es ist ja eine ganze Prophetiegeschichte. Israel bleibt auch in Kanaan ein sündiges Volk und wird bestraft. Zerstörung des Tempels, Zerstörung der Volkseinheit, Vertreibung ins Exil. Aber alle die Stellen, die das teilweise in den schärfsten Tönen sowohl ankündigen wie beklagen, aus verschiedensten Perspektiven wird drauf geblickt, auf dieses große Leid eines Volkes. Es ist doch immer ein Gedanke dabei, diese Schläge kommen von einem liebenden Gott. Gott schlägt oder straft sein Volk ja nicht deswegen, weil er es verwirft oder weghaben möchte von sich, sondern weil er es retten möchte, weil er es heilen möchte, weil er es erziehen möchte. Ist das nicht etwas, was wir oftmals auch in unserem Leben erfahren? Und manchmal, wie zum Beispiel, nehmen wir an, diese 11 Psalmen oder 7 Psalmen wurden geschrieben, als es noch den Tempel gar nicht gab. Konnte man doch Gott loben und in der Versammlung der Heiligen? Manchmal bekommen wir nicht die endgültige Antwort. Wie wird das denn sein? Diese Leute, die konnten nur auf die Verheißung eines neuen Tempels hoffen. Sie haben den ja nicht gesehen. Und so können wir auf Gott hoffen und vertrauen, ohne dass wir endgültig verstehen, warum dieser oder der andere Schicksalsschlag in unserem Leben geschieht. Es gibt einen wundervollen Satz, uns erwartet ja die Krone, und ein Puritaner hat einmal gesagt, wer darauf aus ist, gekrönt zu werden, wird einem verregneten Tag keine Beachtung schenken. Das kann ich heute durchaus bestätigen. Und blicken wir jetzt aber auf den zweiten Gedanken. Es kann sein, eben, es gibt diese zwei Perspektiven. Es kann sein, dass ich aufhöre, Gott zu danken, weil ich gar nicht im Blick habe, was er alles für mich getan hat, weil ich seine Versorgung nicht im Blick habe. Ich sehe das bittere Wasser, das fehlende Wasser, und ich sehe nicht, dass jeden Tag pünktlich zur selben Zeit das himmlische Manna zum Beispiel. Aber es kann auch sein, dass mir das durchaus bewusst ist und ich eigentlich ein ganz anderes Problem besitze, auf das ebenso schwer sein kann, dass unser Lob erstickt. Im Grunde genommen schwingt es im allerersten Vers dieses Psalms mit: Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und der Gemeinde. Was ist, wenn ich schon Gott danke, aber eigentlich nicht von ganzem Herzen? Kann ich dann sein Wohlgefallen bekommen? Das ist diese Frage. Was ist, wenn ich nicht genug Freimut besitze oder mich nicht würdig erachte, Gott zu danken, vor Gottes Thron zu treten? Das ist eine Sache. Wird Gott dulden, dass ein Sünder vor seinem Thron steht? Nun blicke ich zum Beispiel auch dieser wundervolle Psalm hier. Das ist ja eine Ode an das Lob Gottes, vom ersten bis zum letzten Vers. Keine dunkler oder kritischer Vers, keine Ermahnung. Und trotzdem gibt es etwas, was mich trifft, was mich verunsichert in diesem ganzen Psalm, nämlich der, dass ich denke, bin ich denn würdig, Gott zu danken und zu loben? Möchte Gott überhaupt mein Lob hören? Kann ich das machen? Kann ich vor sein Angesicht treten? Und dann merke ich, also zum Beispiel Vers 1, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, ich höre diese Aufforderung, richtig? Er macht das ja im Rate, dieser Psalmist, wer auch immer er sein mag, der diesen Psalm geschrieben hat, möchte ja, dass alle anderen mit einstimmen in diesem Dank. Ich höre diesen Psalm, aber meine erste Reaktion ist nicht, ich danke auch oder Halleluja, ja, Amen, sondern Gott, vergib mir, ich habe dir so oft nicht gedankt. Und das ist hier, was passieren kann, dass wir gar nicht aus dem Blick auf unsere Sünde, gar nicht zu diesem Dank rausreifen. Und hier gibt uns eigentlich der Psalm selber die Lösung, wie man diesen Kreis durchbrechen kann oder wie man würdig wird, Gott wirklich von ganzem Herzen zu danken. Blicken wir auf zwei Verse, das ist Vers 5, er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Hier geht es mir vor allem um den zweiten Teil, Gott gedenkt auf ewig an seinen Bund. Und Vers 9, Gott sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Gottes Bundestreue zu seinem Volk ist der Grund, warum Gott ihm danken, warum das Volk ihm frei danken kann, warum es überhaupt zu ihm treten kann, nicht die Treue des Volkes an sich. Wir müssen zuerst darauf blicken, was ist eigentlich ein Bund? Ist ein Bund ein Versprechen, eine Verpflichtung? Das alles auch, es ist auch eine Art Vertrag. Es ist aber vor allem auch etwas Exklusives, wie zum Beispiel in der Ehe. Da wird der Ehebund geschlossen zwischen zwei Personen, da gehören nicht alle anderen dazu. Die Entscheidung eines Mannes für seine Frau schließt alle anderen Frauen aus. Und dieser Bund ist sogar nicht auflösbar. Er kann nur durch das Sterben, durch den Tod oder durchs Blutvergießen vergossen werden. Die Bibel nahm den Bund so ernst, dass Ehebruch nach dem Gesetz mit dem Tode bestraft werden musste. Wer den Bund der Ehe bricht, muss sterben. Und jetzt gib mir 5 Minuten zu präsentieren oder darzustellen, warum genau dieser Gedanke unsere Hoffnung ist, warum wir freimütig zu Gott treten können. Und zwar hat ja auch einmal Abraham einen Bund mit Gott geschlossen. Das finden wir in 1. Mose 15, das wird sehr ausführlich geschildert. Gott verheißt Abraham große Nachkommenschaft und ein großes Erbe und dass er dieses Land besitzen wird. Und Abraham sagt zu Gott, Herr, woran soll ich es merken? Und Gott sagt zu ihm, bringe eine 3-jährige Kuh, einen 3-jährigen Widder, eine 3-jährige Ziege, glaube ich, und 2 Tauben, teile sie. Abraham weiß sofort, was Gott von ihm möchte. Abraham als Kind seiner Zeit wusste, dass Gott jetzt mit ihm einen Bund schließen möchte. Er bereitet alles vor. Und man kann sich richtig vorstellen, wie diese blutigen Kadaver, die Leichen mussten zerteilt werden und so liegen. Es liegen immer die Hälfte eines Tieres, also 4 so Tiere nacheinander. Und Abraham ist mit der Arbeit fertig und plötzlich fällt auf ihn Angst und Schrecken. Finsternis kommt und Abraham schläft ein. Wie soll Abraham den Bund mit Gott schließen? Er sollte doch auf Gott warten. Gott erscheint und er geht durch diese toten Tiere hindurch. Das alles schildert uns 1. Mose 15. Das ist eine Sprache, die sicherlich schwer zu verstehen ist in unserer Zeit. Und Gott bekennt sich dann und sagt, ich bin barmherzig und gnädig und gütig und schwört noch einmal oder beschwört noch einmal, dass er dieses Land oder dieses Versprechen an Abraham erfüllen wird. Und was hier stattfindet, ist ganz interessant. Normalerweise hätte Abraham durch die Tiere durchgehen müssen. Denn Abraham war der Untertan. Und jemand, der durch tote Tiere durchgeht, sagt, wenn ich den Bund breche, dann sterbe ich. Zum Beispiel ein König erobert ein Land und sagt, so, wir schließen einen Vertrag. Damals in einer Zeit, wo man nicht viel geschrieben hat, da hat man den König, den man erobert hat, zwischen solche Kadaver gestellt, hat gesagt, so, jetzt verspreche, immer uns treu zu sein, nie zu rebellieren. Und wenn du es machst, dann passiert dir das Gleiche wie diesen Tieren. Das wusste Abraham sofort, dass Gott das von ihm erwartet. Und er dachte sicherlich, dass er von seiner Seite das Beste tun will, um seinen Bund zu erfüllen. Aber wir wissen, wie seine Nachkommen waren. Israel hat es niemals verdient, dass Gott seine Bundestreue hält. Und Israel hat den Bund, also man könnte das Alte Testament zusammengefasst als eine Geschichte von Israel-Bundesbruch. Nicht umsonst wird Israel sehr häufig der Hurerei bezichtigt, weil genau dieser Bundesbruch hier stattfindet. Aber ein wichtiger Gedanke war ja gar nicht die Treue Israels, sondern die Treue Gottes. Und wer hat den Fluch auf sich genommen bei Abraham? Wer hat gesagt, wenn der Bund gebrochen wird, dann sterbe ich aber? Hat er nicht Abraham gesagt? Gott hat es gesagt. Gott hat gesagt, wenn der Bund gebrochen wird, dann soll ich so zerrissen werden wie diese Tiere. Und wann hat sich das erfüllt? Am Kreuz Jesu. Da hat es sich erfüllt, dass unser Bundesbruch bestraft wurde. Wir sind schuldig geworden. Wir haben ihn gebrochen. Wir sind es nicht wert, vor Gottes Angesicht zu treten und freimütig zu rufen, Halleluja, ich danke dem Herrn. Denn Gott ist nicht am Dank eines Rebellen interessiert, sondern an frommen Kindern, an denen er sein Wohlgefallen hat. Und genau dieser Sohn, an dem er sein Wohlgefallen hat, starb für uns, nahm den Bundesfluch an uns. Übrigens etwas, was auch der Galaterbrief so schön ausdrückt. Wer unter dem Gesetz ist, ist unter dem Fluch. Aber nun nimmt Jesus den Fluch an sich, als er am Kreuz stirbt. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder Mann, der am Kreuz hängt. Da erfüllt sich diese Verheißung Abrahams. Und selbst wenn Abraham natürlich nicht alles das erblickte, aber dieses, dass Gott den Bundesfluch auf sich nimmt, sieht man in allen Bundesschlüssen, die in der Bibel vorkommen. Ob es nachher mit Mose ist oder ob es mit David ist oder auch davor der mit Noah. Das wiederholt sich immer wieder. Und wo wird das noch deutlicher, als wenn Jesus den Kelch nimmt und teilt und sagt, dies ist das Blut des Bundes, das für euch verflossen wird. Hier zeigt er schon symbolisch, ich werde das Bundesblut erbringen, weil ihr schuldig seid. Ihr könnt gar nicht in den Bund treten. Das heißt, was uns den Freimut schenkt, zu Gott zu treten, ist eigentlich Gottes Bundestreue, nicht unsere Bundestreue. Martin Luther hat das so wundervoll ausgedrückt, als er über diesen Vers 9 im 111. Psalm nachgedacht hat. Er sagte so, die Bedeutung des Verses ist folgende. Gott ist zu preisen, weil er seinen gnädigen Bund der Sündenvergebung nicht auf unser Verdienst, sondern auf sein Wort gestützt hat und weil er noch immer gebietet, dass er fest und ewig steht und nicht fällt, wenn wir sündigen, noch gültig wird, wenn wir fromm sind. Die Sündenvergebung steht von selbst auf Gottes Befehl, so dass wir jeden Augenblick zu ihm gehen und ständig Vergebung der Sünden erlangen müssen. Denn da die Sünde in unser Fleisch endlos ist, solange wir auf Erden leben und es ist kein Ende der Fehler und Irrtümer gibt, müssen wir sicherlich eine ewige und immerwährende Vergebung dafür haben. Dann können wir nicht unter dem Zorn wegen der Sünde leben, sondern unter der Gnade wegen der Vergebung. Siehe, das ist sein ewiger Bund, den er beständig aufrechterhält und der nicht wankt, sodass unser Herz sicher sein kann, dass seine Sünde es nicht verdammen wird. Dafür sollen wir ihn in allem Kirchen loben und ihm danken. Ich weiß, dass wenn man so vorliest, man wird so monoton und es ist schwer zuzuhören. Ich fasse es nochmal mit eigenen Worten zusammen, was Luther hier sagt. Luther sagt, dass Gott uns vergibt, liegt daran, dass er seinem Bund treu ist. Und wir benötigen es ja die ganze Zeit. Also mir geht das so, hier ist keine Ermahnung, keine Zurechtweisung und trotzdem klagt mich die Sünde an. Und selbst wenn du sagst, Herr, vergib mir, und ich möchte dir jetzt danken und ich fange an zu danken, kommt schon die nächste Anklage. Ich danke Gott aber nicht aus vollem Herzen, da ist noch vielleicht eine Ecke. Und da kommt schon der Zweifel. Und selbst wenn es nur der Zweifel ist, merke ich, dass ja auch der Zweifel an der Güte Gottes zweifelt. Und deswegen muss ich einen ganz neuen Zugang finden, nämlich den Zugang, den hier uns der Psalm selber anbietet. Er sendet seinem Volk eine Erlösung und verheißt, dass sein Bund ewig bleiben wird. Es ist Gottes Heilszusagen in seinem Bund, die mir den Weg öffnen zu Gott. Der Psalm nennt übrigens zwei Hilfsmittel, die uns wirklich diese Dankbarkeit aufs Neue entfachen können. Vers 4 sagt zum Beispiel, Gott hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Dieses Gedächtnis hatte Israel immer dann, wenn es das Passahlamm aß. Da verstanden sie nämlich, dass ein Lamm sterben musste, damit sie oder zumindest ihre Erstgeborenen und damit eigentlich jeder andere, der danach folgt, leben darf. So dürfen wir heute vor Gott leben, weil jemand anderes, nämlich Jesus Christus, an unserer Stadt gestorben ist. Und wenn wir lesen, er gebot, dass ein Bund ewig bleiben soll, dann dürfen wir daran auch erkennen, dass wir deswegen diesen Freimut zu Gott besitzen dürfen, weil sich Jesus mit uns vereinigt hat. Römer 6, Vers 3 drückt es eigentlich am besten aus. Oder wisst ihr nicht, dass sie alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Wir sind ja eins geworden mit Christi Tod und entsprechend haben wir die Zusage seiner Auferstehung, also eines neuen Lebens, aber auch seiner Himmelfahrt, also einer Verherrlichung in alle Ewigkeit. Kommen wir zum Schluss. Wir dürfen heute schon für den Himmel proben mit diesem Psalm, indem wir aufs Neue lernen, Halleluja zu sagen. Als ich mich mit dem Wort beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass das ein Wort ist, das in allen Sprachen gleich oder nahezu gleich ist. Ich habe auch einen Koreaner gefragt und jemand, der auf Papua Neuguinea war. Ich weiß nicht, wie ist das auf Tschechisch? Halleluja? Ja. Halleluja ist noch so ein bisschen anders als Russisch, ne? Und Halleluja auf Englisch. Aber das waren auch schon die Unterschiede, die man so hat. Und interessant ist, das Wort Halleluja findet sich nach dem letzten Vers von Psalm 150 erst wieder in Offenbarung 19, in den ersten 6 Versen, diese möchte ich jetzt zum Abschluss lesen. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja, die Rettung und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja. Und ihr Rauch stieg auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Wenn Gott seine Herrschaft antritt, dann wird seine Gemeinde um ihn versammelt, sein Volk wird um ihn versammelt. Und heute haben wir schon die Möglichkeit, ein Wort zu lernen von diesem Himmelsgesang, das dann ertönen wird. Das ist Halleluja. Und das wollen wir jetzt tun und unserem Gott danken und loben für eben seine liebende Fürsorge als souveräner König, der wirklich über alle Missgeschicke bei uns herrscht. Und über seine Bundestreue zu uns, dass er den Bundesfluch auf uns nahm, damit wir erlöst und freimütig vor seinen Thron treten dürfen. Wir wollen beten. Amen.